Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie bei Fokus und den Themen fürs Leben herzlich willkommen. Mir wurde kürzlich die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter erzählt, die ihr Kind um 6.30 Uhr zur Spielgruppe bringt und dort nach der Arbeit am Abend wieder abholt. Das sei zwar eher der Einzelfall, wurde mir gesagt, es zeigt aber, dass Mutter und Kind eine tägliche, vielleicht auch schwierige Trennung erfahren. In dieser Sendung widmen wir uns dem oft polarisierend diskutierten Thema außerfamiliäre Kinderbetreuung, sei es in Spielgruppen oder bei Tagesmüttern.
Wir sehen ja, dass die Jungs auch Schwierigkeiten haben, nur von weiblicher Seite betreut zu werden. Die Männer müssten auch da sein.
Was passiert, wenn ein Kind beim Abgeben ist immer noch am Weinen, es ist immer noch nicht bereit, zu einer Spielgruppe zu gehen oder dass es mehr Zeit braucht?
Ich bin jetzt seit 8 Jahren Tagesmutter und ich habe viele Kinder, wo zwar, wenn sie die Mama bringt, noch weinen, die Tür ist zu und weg. Also dann ist das Weinen vergessen. Das ist manchmal zum der Mama gerade noch einmal so ein schlechtes Gewissen reindrücken. Und also ich sage das bei vielen so.
Mir ist das auch manchmal passiert mit meinem Sohn und mir hat es mein Sohn mal erklärt, warum er das macht. Er hat gesagt, ich gehe nicht gern hin, aber ich bin so gern dort.
Oh. Sehr schön.
Wie geht man als Mutter damit um? Weil es passiert ja auch, dass ein eingewöhntes Kind nach 2 Jahren auf einmal dieses Verhalten hat, einfach bei der Trennung weint.
Über vergossene Tränen, über Gefühle, die Folgen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, über Eltern, die ihre Kinder einer außerfamiliären Betreuung anvertrauen, kommen wir zu einem der Schlüsselbegriffe unserer Tage, die Kindertagesbetreuung. Heute gibt es neben der Betreuung in der Familie durch Großeltern oder Tagesmütter die Form der öffentlich oder privat organisierten Kindertagesbetreuung. Aus Deutschland kennt man den Begriff der Kita, der Kindertagesstätte oder für die Kleineren die Kinderkrippen oder Spielgruppen, wo Kinder spielen, essen, trinken, schlafen und lernen können. Die außerfamiliäre Kinderbetreuung wurde zunehmend zu einem handfesten Politikum. Kinderbetreuung ist oft Gegenstand einer ideologischen und fachlichen Kontroverse, was die Qualität und die Kosten betrifft, aber auch, dass Kleinkinder überhaupt außer Haus in die Obhut anderer Menschen gegeben werden. In dieser Fokussendung nehmen wir die kindliche Frühphase, also die Altersgruppe vom 1. bis zum 3. Lebensjahr, in den Blickpunkt. Und wir ziehen mit der Diplompsychologin Dr. Monika Wertfein, sie lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München, eine Expertin zu Rate. Am Münchner Staatsinstitut für Frühpädagogik untersucht Dr. Wertfein die Bedürfnisse von Kindern in den 1. 3 Lebensjahren, und zwar deren Bildung, Erziehung und Betreuung.
Eine sehr interessante Forschung, weil Sie sich sicher vorstellen können, dass wir die Kinder nicht fragen können. Wir müssen also in die Einrichtungen gehen, die Tagesmütter besuchen, aber eben auch in den Kinderkrippen hospitieren. Kinderkrippen sind bei uns in Bayern das, was bei Ihnen die Spielgruppen sind. Und wir schauen eben den Fachkräften über die Schulter und schauen uns so einen ganz normalen Alltag in den Einrichtungen an.
Uns interessiert die Frage, ob eine frühe Betreuung in einer Kinderkrippe oder einer Spielgruppe ein Entwicklungsrisiko in sich birgt oder ob das Kind etwas verpasst, wenn es keine Kinderkrippe besucht. Wie viel Einfluss hat die außerfamiliäre Betreuung gegenüber der familiären? Kann die Kinderkrippe oder Spielgruppe mein Kind gut betreuen? Geht das überhaupt? Wird es sehr jungen Kindern gerecht? Das sind mithin Fragen, die aus dem Publikum kommen. Man spürte das von der Veranstaltungsreihe Wertvolle Kinder, angebotene Thema, kleine Kinder, großer Anspruch, brennt den Betroffenen unter den Nägeln. Diplompsychologin Monika Wertfein umreißt eingangs die Welt des Kindes in seinen 1. 3 Lebensjahren.
Also zum Beispiel könnte Ihnen einfallen, dass es Forscher und Entdecker sind. Es gibt ein Buch, Forschergeist in Windeln. Hier ist auch noch mit drin, dass es Kinder sind, die viel körperliche Pflege benötigen und viel Körperkontakt auch. Dann haben wir oft verdrossene Gesichter, enttäuschte Kinder vor uns. Denn sie sind unverdrossene Grenzgänger, aber stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Und da brauchen sie eben auch unsere Hilfe, damit sie da wieder drüber hinwegkommen. Sie brauchen und geben viel Nähe. Etwas ganz Wichtiges für all jene, die vielleicht neu mit dieser Altersgruppe, Kinder in den ersten drei Lebensjahren, zu arbeiten beginnen. Ich habe Ihnen mitgebracht 4 Thesen zur frühkindlichen Bildung, die ich mit Ihnen teilen möchte. Einmal, erste These, Bildung beginnt mit der Geburt und Kinder lernen immer. Zweite These, Kinder lernen in Beziehungen. Drittens, die Erfahrungen in der Familie haben einen hohen Einfluss. Und viertens, familienergänzende Tagesbetreuung kann eine Chance sein. Kommen wir zu erstens. Bildung beginnt mit der Geburt und Kinder lernen immer. Wie ich schon sagte, und Sie kennen diese Kinder, sie sind von Anfang an am Forschen, am Entdecken und müssen zum Lernen von uns nicht motiviert werden. Sie lernen am besten dann, wenn sie etwas tun dürfen, wenn sie selber authentische Erfahrungen machen. Wir sprechen im Fachjargon von Selbstwirksamkeit, von selbstwirksamen Erfahrungen. Das heißt, das ist die Erfahrung, die wir alle machen, wenn wir selber mit dem, was wir können, etwas bewirken können. Und Sie wissen, Sie kennen das bei Säuglingen zum Beispiel, wenn sie das erste Mal es ihnen gelingt, ein Geräusch herzustellen. Was machen dann diese Kinder? Sie machen das immer wieder mit ganz viel Freude. Ja? Dann wird die Rassel öfters bewegt oder ein Mobile wird zum Bewegen gebracht, weil man zufällig hingekommen ist. Dann versucht das Kind es immer wieder zu machen. Also da sieht man, da ist Lernfreude und da sind die Kinder voll dabei und vergessen alles um sich herum. Und ganz ehrlich, uns geht's dann später auch noch so. Also das hört nicht auf. Die selbstwirksamen Erfahrungen sind das, was uns wirklich lernen lässt. Voraussetzung für das körperliche und psychische Wohlbefinden und für jede Form des Lernens, der Entwicklung, ist die Erfüllung der Grundbedürfnisse, und zwar der körperlichen, also nach Essen, nach Schutz, nach Schlaf und der psychischen. Was sind die psychischen Grundbedürfnisse? Wenn wir da die Literatur rauf und runter schauen, dann kommen wir auf 3 Säulen. Nämlich einmal die Beziehungen, die Bindung, die uns Sicherheit, Orientierung geben und wo es ganz wichtig ist, dass wir auf Menschen treffen, die feinfühlig mit uns umgehen, also die sich in uns hineinversetzen und möglichst genau rausfinden, was los ist und das dann möglichst prompt und angemessen beantworten. Die zweite Säule ist die der Kompetenz, die der Selbstwirksamkeit, wenn Sie so wollen. Das ist die Säule, die viel Zutrauen braucht. Also die Kinder brauchen von uns Zutrauen, dass wir sie gewähren lassen, einen gewissen Freiraum. Und das geht dann auch schon über in die dritte Säule, nämlich die der Autonomie. Die Kinder wollen explorieren und sie brauchen da angemessene Unterstützung und Begleitung. Immer so nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Also nie mehr als das Kind braucht. Sie kennen dann die Kinder, wenn sie sagen, selber machen. Und sie stoppen sie dann an der Stelle, wenn sie es vielleicht übertreiben mit der Hilfe. Mit anderen Worten, kommt zur zweiten These, Kinder lernen in Beziehungen. Kinder brauchen verlässliche Bezugspersonen, die ihnen Dialogpartner sowie lebendige Vorbilder sind und ihnen Zutrauen schenken. Das sagte ich gerade schon. Und es sind eben vertraute Personen, also nicht fremde Personen. Deswegen sprechen wir eigentlich auch nicht von Fremdbetreuung, denn die will niemand. Und Kinder erkennen sich selbst und ihre Entwicklungspotenziale in dem, was wir ihnen spiegeln. Und jetzt kommen die anderen Worte, nämlich behandle Leute so, als wären sie, was sie sein sollten. Und du hilfst ihnen, das zu werden, was sie sein können. Und wenn sie so an ihre eigene Biografie denken und sagen müssten, wer hat mich im Leben weitergebracht? Dann würden ihnen die Leute einfallen, die genau das gemacht haben, die gesagt haben, ich glaube an dich, aus dir wird was. Man merkt sich leider auch die, die gesagt haben, also Mathe wirst du nie können. Ja? Das ist das Negativbeispiel. Aber es zeigt, wie sehr es uns beeinflusst, dieses Zutrauen und dann eben auch das fehlende Zutrauen. Wenn wir irgendwann mal Widerstandsfähigkeit im Leben brauchen und schwierige Situationen bewältigen müssen, dann brauchen wir genau das, was wir von diesen Personen gelernt haben, nämlich ich glaube an mich, ich kann was, ich kann genug und ich kann es schaffen. Thank you.
Dr. Monika Wertfeind, klar, Kinder lernen immer. Kinder lernen in Beziehungen und wichtig sind für sie die Erfahrungen in der Familie.
Das ist wichtig zu wissen für alle Eltern, aber es ist auch wichtig zu wissen für alle, die außerhalb der Familie Einfluss nehmen auf die Kinder. Sie werden das kennen, die unter uns, die professionell mit Kindern arbeiten, werden das kennen, dass wir manchmal denken, wir müssten einiges gut machen, was vielleicht in der Familie nicht so gut gelaufen ist, der Kinder, oder Belastungen, die die Kinder erleben mussten, dass wir noch einen draufsetzen, dass wir ihnen so richtig was Tolles noch mal mit auf den Weg geben. Das geht, aber wir werden den Einfluss der Familie nicht geringer machen. Und der ist 2 bis 4-mal größer als der von allem außerhalb der Familie. Ich finde es auch immer entlastend zu wissen als pädagogische Fachkraft, dass ich schon ein bisschen kompensieren kann. Ich kann eine wichtige Person dieses Kindes werden, vielleicht auch eine, die ihm wirklich Sicherheit gibt. Aber ich kann und muss die Eltern nicht ersetzen. Und wenn wir uns anschauen, was aus der Forschung bekannt ist, was den höchsten Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat, dann können wir uns wirklich zurücklehnen. Denn wir können weder die Qualität der familiären Beziehungen beeinflussen. Manche von uns vielleicht ja, aber die meisten denke ich nicht. Und die elterliche Bildung können wir meist nicht verändern und auch die sozioökonomische Situation der Familie. Also alles Dinge, die sehr entscheidend sind und wo wir einfach klein beigeben müssen und sagen müssen, das ist so, das nehmen wir so an, wie es ist. Und wir schauen in dem Rahmen, wo wir helfen können und wo wir vielleicht eine Unterstützung sein können. Und viele, die ja heute da sind, wie ich heute schon in den Unterlagen lesen konnte, tun das ja. Und ich finde es ganz toll, wenn sich eben Familien, Ehrenamtliche und professionelle Helferinnen und Helfer zusammentun und gemeinsame Sache machen. Die familienergänzende Tagesbetreuung, um wieder auf die zurückzukommen, wird zum Balanceakt. Und zwar dann, wenn Unterschiede zwischen dem Anspruch der Kinder zum Beispiel und der Wirklichkeit die pädagogische Qualität und die Beziehungen in der Familie gefährden. Was heißt das? Zum Beispiel heißt das, wenn die Kinder Anspruch haben auf eine Betreuung durch vertraute und verlässliche Bezugspersonen und in der Kindertageseinrichtung aber recht große Gruppen da sind, recht lange Öffnungszeiten, einen Wechsel der Personen am Tag sozusagen erfordern. Und wenn die Arbeit in den Einrichtungen so ist, dass wir immer wieder auch Personalwechsel haben aus den verschiedensten Gründen und ohnehin knappes Personal, dann merken Sie schon, kommt eine Disbalance zustande. Und manchmal tragen die Familien selbst auch dazu bei, wenn deren Anspruch ist oder deren Wunsch, dass die Kinder möglichst flexibel, möglichst unregelmäßig und möglichst lange betreut werden. Es ist ganz klar, je länger eine Einrichtung offen haben muss, desto mehr unterschiedliches Personal muss sich abwechseln. Und das führt nun mal dazu, dass ein lange betreutes Kind mehrere Personen über den Tag hat, mit denen es zu tun hat. Und wir wissen einfach, je jünger die Kinder sind, desto schwieriger können sie damit umgehen. Also jede zusätzliche Person ist dann auch eine Belastung für die Kinder oder zumindest Beziehungsarbeit. Das würde uns auch nicht anders gehen. Ich finde, dass hier auch wichtig ist, dass alle Beteiligten so ein bisschen schauen, dass dieser Balance gelingt, dass diese Balance gelingt. Und was wir aus der Forschung wissen, ist, dass es ein Zusammenspiel zwischen der familiären und der außerfamiliären Betreuung gibt. Wir wissen zum Beispiel, dass die Mütter mit Unterstützung in der Kinderbetreuung und das auch beispielsweise durch Großeltern feinfühliger sind als Mütter, die keinerlei Unterstützung haben. Also es scheint allein die Tatsache, dass man sein Kind für eine Weile irgendwo unterbringen könnte, schon sehr entlastend zu sein und führt zu besseren Beziehungen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass Kinder, die zum Beispiel eine Krippe besuchen, sehr fordernd sind in der Zeit, in der sie dann bei ihren Eltern sind. Also sie scheinen dann die Aufmerksamkeit einzuholen und auch sehr einzufordern, die sie eben über den Tag jetzt von den Eltern nicht erhalten haben. Und es erhöht die elterliche Betreuungsintensität. Hier würde ich daraus schließen, dass eine Voraussetzung ist, dass wenn ich mein Kind abhole von der Tagesmutter oder aus der Einrichtung, dass ich dann noch genügend Ressourcen habe, um auf mein Kind einzugehen, mit ihm Interaktionen zu haben, Beziehungen zu pflegen. Auch hier geht es um eine Balance. Und Sie sehen, hier gibt es keine Zahlen, da muss jeder so für sich schauen. Also wie viel Zeit ist gut, dass wir noch miteinander haben am Nachmittag und wie viel Kraft habe ich dann noch und wie viel Aufnahmebereitschaft hat dann noch mein Kind, um mit mir zum Beispiel noch was zu spielen oder den Krippentag eben auch zu verarbeiten. Also Sie sehen, Balance, Passung ist sowas ganz Wichtiges in diesem Bereich und fragen sich vielleicht trotzdem, ja, worauf sollen wir denn jetzt achten oder worauf sollen die Eltern, mit denen wir zu tun haben, achten? Ich würde es auf den Punkt bringen und sagen, einmal würde ich mir das Kind anschauen, um das es geht. Also was braucht dieses Kind? Welche Vorerfahrungen hat es zum Beispiel mit Trennungen? Wie offen ist es gegenüber Gruppen, anderen Kindern, wenn es auf dem Spielplatz ist oder so? Da gibt es eben zurückhaltendere und offenere Kinder. Dann, was brauche ich als Mutter oder Vater? Was ist für mich eine gute Passung? Wo brauche ich Zeit für mich? Wo brauche ich vielleicht auch Zeit mit meinem Partner, meiner Partnerin? Und wie viel Zeit möchte ich dann mit meinem Kind auch haben? Und auch hier ist wieder die Frage, wenn Geschwister da sind, dann teilt sich das natürlich wieder auf. Und Sie sehen schon, das ist nicht einfach. Also man muss wirklich immer wieder gut prüfen und möglicherweise verändert es sich auch im Verlauf des Lebens und der Veränderungen in der Familie. Letztlich ist die Frage, welche familienergänzende Tagesbetreuung passt zu uns insgesamt als Familie?
Als Expertin für Frühpädagogik forschte Dr. Monika Wirtfender nach, wie Betreuung aussehen müsste, wenn außerfamiliäre Tagesbetreuung eine Chance für Kinder und Familien sein soll.
Wir wissen, dass sie eine Chance sein kann, wenn eine gute Passung zwischen dem Kind, der Familie und der Tagesbetreuung besteht und wenn die Familie und die zusätzliche Betreuung miteinander eine Partnerschaft eingehen. Also man kann es nur miteinander schaffen. Der Grund ist, wenn die Kinder in eine außerfamiliäre Betreuung kommen, dann hören sie ja nicht auf, Kinder dieser Familie zu sein. Also sie haben dann ein geteiltes Betreuungs- und Lernfeld, die Familie und die Kindertageseinrichtung oder Tagespflege. Das heißt, es wird komplizierter, aber es teilt sich eben. Und es ist auch kein Ersatz oder sowas. Jetzt hört man immer wieder in den Medien, aber auch in Gesprächen, ist denn die außerfamiliäre Tagesbetreuung nicht Stress für die Kinder? Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass die Stressbelastung von Kindern in Krippen größer ist. Aber ich muss sagen, ich habe mir die komplett angeschaut. Sie kommt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, was sie wie gemessen hat. Und würde sagen, also Stressbelastung von Krippenkindern ist abhängig von dem Alter der Kinder. Also je jünger sie sind, desto anfälliger für Stress sind sie zum Beispiel, wenn sie mehr als eine Person haben, die sie zusätzlich betreut. Das Temperament der Kinder, also ihr Umgang mit mehreren Personen, mit fremden Personen, mit Trennungssituationen, aber auch ihre eigene Art, eben mit Veränderungen zum Beispiel umzugehen, spielen da eine große Rolle. Und auf der anderen Seite, das, was wir den Kindern zumuten, der Betreuungsumfang und der Betreuungsrhythmus. Hier würde ich sagen, es ist ungünstig, sehr flexible und unregelmäßige Betreuungszeiten dem Kind zuzumuten. Also es wäre besser, jeden Tag kurz als zwei Tage lang und drei Tage nicht in die Einrichtung zu gehen. Auch hier wieder, je jünger die Kinder sind, desto schwieriger wäre das für sie, weil sie sich einfach durch diese ständigen Veränderungen nicht auf eine Standardsituation einstellen können. Erstaunlicherweise ist es so, dass die Beziehung der Kinder zur Fachkraft, die man ja dann gemeinsam aufbaut, tatsächlich stressreduzierend wirken. Übrigens auch die Anwesenheit anderer Kinder. Also man hat es lange gedacht, dass das nicht der entscheidende Punkt ist, aber auch ältere Kinder oder Kinder, die schon wissen, wie es läuft, können sehr wohl stressreduzierend wirken. Ganz entscheidend ist die emotionale Sicherheit, die die Kinder empfinden und dass man ihnen Zeit lässt, wirklich anzukommen. Sie wissen, dass die Realität oft anders aussieht, dass man oft als Mutter, als Vater schon im Stress ist, schon den Job vor Augen hat. Hier wäre entscheidend, dass man wirklich sehr rechtzeitig anfängt mit diesem Übergang. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Kindern in den ersten drei Lebensjahren und es würde was fehlen, wenn ich nicht sagen würde, es ist eine sehr heterogene Gruppe mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. wie lässt sich das erklären? Sie wissen das, aber ich möchte es noch darlegen. Säuglinge bis 12 Monate sind ganz besonders auf die kontinuierliche, liebevolle und vor allem körperliche Zuwendung einer vertrauten Bezugsperson angewiesen. Die tun sich besonders schwer mit Trennungen und mit zusätzlichen Personen, zumal diese Beziehung noch nicht aufgebaut ist. Kleinstkinder von 13 bis 24 Monaten sind aktiv und neugierig, aber durch ihre motorische Unsicherheit kommen sie sehr oft an ihre Grenzen und brauchen weiterhin viel Trost, viel Halt, um mit vielen Frustrationen umzugehen. Nicht selten haben wir es da mit sehr missmutigen Kindern zu tun, mit wütenden Kindern. Und diese Gefühle sind ganz wichtig, die bringen die Kinder ganz weit, aber nur dann, wenn wir ihnen dabei zur Seite stehen und sagen, ich mag dich auch als wütendes Kind und das ist wichtig, was du da gerade empfindest. Kleinkinder zwischen 24 und 36 Monaten, also die ältesten unserer Altersgruppe, über die wir gerade sprechen, sind dann schon motorisch selbstständig, müssen also gut im Auge behalten werden, weil sie uns eben auch aus dem Blickfeld geraten können, können sich sprachlich verständigen. Das hat den Vorteil, dass das auch auf gewisse Distanzen geht und können selbst schon Interaktionen initiieren und gestalten. Auch sie brauchen bei Überforderungen oder Kummer einen sicheren Hafen, zu dem sie immer wieder zurückkommen können, um dann sich wieder auf das Neue, auf neue Erfahrungen einzulassen. Und auch hier können wir wieder das Bild oder den Begriff der Balance verwenden. Es braucht hier immer, und zwar bei allen drei Gruppen, eine Balance zwischen der Sicherheit, der Zuwendung durch die Bezugspersonen und dem Lassen, der Autonomie, den neuen Erfahrungen, den die Kinder machen. Man kann sich das wie so eine Wippe vorstellen und das System funktioniert auch so. Also ein Kind, das schreit, braucht ganz viel Zuwendung. Das kann gar nicht spielen, kann sich gar nicht der Umwelt zuwenden. Hingegen, wenn es sich dann sicher fühlt, manchmal ist das wie so ein Knopf, den man umschaltet, dann ist es schon wieder weg und möchte was Neues erleben. Gut, also wie ist das jetzt? Außerfamiliäre Betreuung, etwa die Spielgruppe im ersten Lebensjahr, ja oder nein? Ich würde sagen nein. Ich würde das deswegen sagen, weil wir aus der Forschung wissen, dass sehr frühe institutionelle Betreuung im ersten Lebensjahr nicht dem gerecht wird, was die Kinder brauchen. Was sie nämlich brauchen, sind sehr intensive Zweierbeziehungen, die man in der Gruppe wirklich sehr schlecht gewährleisten kann. Wenn sie mehr als 2 Kinder haben, ist das wirklich sehr schwierig. Und auch diese sehr intensive und zuverlässige Unterstützung ist, denke ich, nicht machbar, zumindest nicht in der Intensität, wie die Kinder es brauchen. Und wir wissen auch, dass diese primären Bindungen ja noch gar nicht so gefestigt sind. Das heißt, außerfamiliäre Betreuung unter einem Jahr kann sogar wirklich zu einem Risiko werden, vor allem dann, wenn die Mutter-Kind-Beziehung noch nicht so gefestigt ist oder wenn die Mutter, in dem Fall ist es tatsächlich Mutterforschung, deswegen spreche ich hier ausschließlich von Müttern, aus verschiedensten Gründen kann das sein, zum Beispiel aufgrund psychischer Belastung, nicht ganz so feinfühlig aufs Kind eingehen kann. Und dann stört sozusagen dieses sensible Gefüge die zusätzliche Betreuung und dann vor allem, wenn sie über 10 Stunden pro Woche ist und das haben sie schnell beisammen und wenn mehr als eine zusätzliche Betreuungsperson da ist. Sie wissen, wie Forschung funktioniert. Es sind immer Tendenzen und manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Aber dann kann man vielleicht schauen, wie viel Betreuungsdauer muss wirklich sein und kann man versuchen, dass wirklich die gleiche Person dann fürs Kind wirklich da ist und dass da nicht noch ein Wechsel ist. Wie gesagt, im Einzelfall muss man dann immer schauen, was ist das Beste fürs Kind. Kommen wir zum 2. Lebensjahr. Kinderkrippe, Spielgruppe im 2. Lebensjahr, ja oder nein? Die Antwort, das hängt vom Kind ab. Nämlich davon, was das Kind schon erlernt hat, was das Kind kann, wie das Kind sich verhält in neuen Situationen. Was wir aus der Entwicklungspsychologie wissen, dass die Kinder ja oder manche Kinder so bis zum 18. Lebensmonat so eine Fremdelphase haben. Und Sie können sich vorstellen, dass in dieser Phase ein Übergang in eine Betreuung durch eine zunächst fremde Person besonders schwierig sein kann. Also die Eingewöhnung genau in der Fremdelphase zu machen, ist sehr schwierig, sehr aufwendig und stresst alle Beteiligten. Also wäre hier ein Hinweis, ist vielleicht nach dem 18. Lebensmonat zu versuchen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Kinder von etwa 18 Monaten sprachlich und mental vor allem von einer familiennahen Betreuungsform, und hierzu gehören zum Beispiel die Großeltern oder die Tagespflege, profitieren. Und für eine kognitive Entwicklung scheint der Eintritt in eine Kinderkrippe ab dem 2. Lebensjahr besonders förderlich zu sein. Auch das alles Tendenzen der Forschung.
Das Thema Kinderbetreuung birgt viele Fragen, man möchte auch sagen Unsicherheiten auf Elternseite. Nicht zuletzt deshalb nutzten Mütter, Tagesmütter und Kindergartenpädagoginnen die Gelegenheit, Fragen an die Expertin Monika Wirtfein richten zu können.
Verpasst ein Kind etwas, wenn es keine Krippe besucht, also in den ersten 3 Lebensjahren?
Ich würde sagen, wenn es eine Familie hat, die es altersangemessen und entwicklungsangemessen betreut, bildet und erzieht, dann nicht. Und je weniger die Familie das leisten kann, desto eher kann eine außerfamiliäre Betreuung da etwas kompensieren, unterstützen. Und deswegen spreche ich gerne von familienergänzender Betreuung. Also die Familie gibt ihr's und man könnte was anderes dazugeben. Der entscheidende Punkt ist die Qualität. Also kein Kind verpasst es, wenn nur eine schlechte Qualität im Angebot ist. Ja? Aber wenn wir gute Qualität haben, dann würden die, die vielleicht in der Familie nicht optimal gefördert werden können, könnten die noch einen Mehrwert haben.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, was konnte man machen, wenn ein Kind viel Aufmerksamkeit braucht? Also ich habe 3 Kinder und mein zweites ist 2 Jahre geworden und ich habe das Gefühl, dass ich brauche viel Aufmerksamkeit und ab und zu man hat das Gefühl, man kann nicht so viel dem Kind geben, wenn man noch mehrere Kinder hat. Was könnte ich eigentlich machen, wenn sie so viel Aufmerksamkeit braucht?
Also da gibt es einen kleinen Trick, aber davon müssten dann alle 3 Kinder profitieren. Das ist Zweierzeit. Also dass sie sich fest verabreden mit dem Kind, wo nur dieses eine Kind mit ihnen gemeinsam ist. Das müssten sie aber dann für jedes Kind machen. Und manchmal hilft das, also wenn sie 3 Kinder haben, sind sie ja fast schon mit einer Gruppe unterwegs, wenn sie unterwegs sind, ne? Und man neigt dann schnell dazu, auch mit einer Gruppe zu kommunizieren und sozusagen immer so alle 3 auf einmal zu nehmen. Und vielleicht zeigt ihnen ihr mittleres Kind, dass es eben sozusagen als Individuum auch mal genommen werden möchte. Und da könnte diese Zweierzeit, das kann in der Woche eine Stunde sein, könnte helfen, um dieses Ungleichgewicht ein bisschen wegzubekommen. Und diese sogenannten Sandwich-Kinder, die in der Mitte sind, sind oft die, die man so ein bisschen übersieht. Weil das Älteste, das ist ja schon anspruchsvoll, ne? Das Jüngste braucht noch ganz viel Zuwendung und das in der Mitte, das ist so, hängt manchmal so dazwischen. Also er oder sie hat sicher recht.
Sie haben im Laufe des Vortrags gesagt, es wäre besser für ein Kind, öfter in die Betreuung zu kommen, also sagen wir mal 5 halbe Tage, als wie 2 ganze Tage. Gilt das auch für Kindergartenkinder, also ab 4 Jahren?
Also ich würde sagen, so als Tendenz, je älter die Kinder, desto eher kann man es ihnen zumuten. Ich würde sagen, je jünger sie sind, desto schwieriger ist es für sie, wenn sie in der Früh aufwachen und nicht wissen, bin ich jetzt heute zu Hause oder bin ich eben in der Einrichtung. Also diese Rituale, dieses Gleichförmige. Ich glaube, es ist für alle Kinder gut. Also sie entspannen sich mehr, wenn sie sowas Gleichförmiges haben. Und ich bin mir nicht sicher, aber wenn sie selber ehrlich sind, vielleicht sie selber auch, ja, oder diejenigen, die sie kennen.
Ja, also ich denke mir einfach, dann habe ich zum Beispiel, wenn ich 2 ganze Tage habe, oder? Dann habe ich wirklich 3 volle Tage, ganze Tage, vielleicht auch ohne diesen Hin- und Her-Stress, oder? Mhm. Okay, jetzt ist es schon 12 Mittagessen und bevor ich zur Arbeit gehe, dass ich da den ganzen Haushalt erledige, etc. Mhm. Dann denke ich mir eigentlich, dass ich dann 3 volle ganze stressfrei einrichten könnte, als wirklich jetzt alle 5 Tage 5-mal einzurücken, statt 2-mal nur.
Ja. Also ich denke, entscheidend ist die Passung, wie Sie als Familie und Ihr Kind und so, wie das passt. Wenn ich jetzt von der Seite der Einrichtung gehe, würde ich sagen, das Kind sollte natürlich auch die Chance haben, Teil dieser Gruppe zu werden. Ja. Mhm. Und ich glaube, es ist schwer, das an 2 Tagen zu schaffen, ja, wenn man dann 5 Tage, also wir haben ja dann 3 Tage plus Wochenende, nicht dabei ist.
Ja, stimmt. Mhm.
Also so gesehen, für diese Zugehörigkeit in die Kindergruppe, ja, würde es vielleicht für einen Tag mehr sprechen, zumindest. Mhm. Vielleicht können Sie da nochmal schauen.
Mhm. Ja. Danke.
Und Reinhard May rundet diesen ersten Teil der Sendung musikalisch ab. Aller guten Dinge sind 3, weil Kinderbetreuung und Hausarbeit richtig anstrengend sein können.
Der Wecker fiebt 7:30, unheil nimm deinen Lauf. Dein Großer muss zur ersten Stunde los, steh auf und mach leise, dass nicht gleich der Mittlere aufwacht. Der kann noch schlafen, rums die erste Türe kracht. Die Diele knarrt, die Spülung rauscht und überdies ist die Kleine aufgewacht und schreit wie am Spieß. Ich setz sie auf den Topf, sie ist ganz rot vor Wut. Ich schmier dem Großen schnell ein Pausenbrot, mach's gut. Vergiss den Turnbeutel nicht, der Mittlere kommt, Mann. Lauf hier nicht barfuß rum, los, zieh dir Puschen an. Ich seh grad zu, wie mein Toast in Flammen aufgeht. Da hat die Kleine ihren Topf samt Inhalt umgedreht und stürzt sich auf mich mit einem Freudenschrei. Aller guten Dinge sind 3. Ich hab den Mittleren zur Schule gebracht und verwische die Spuren der Haselnusscremeschlacht. Dies ist die Zeit, wo ich an meinen Schreibtisch komm. Die Kleine malt mein Bein mit einem Filzstift an und erledigt während eines kurzen Telefonats durchzerreißen die gesamte Post des Vormonats. Der Große kommt nach Haus und macht ein langes Gesicht. Alle Kumpels am Computer, nur er wieder nicht. Die Kleine pinkelt auf den Teppich, die bringt mich ins Grab. Vorher hole ich noch den Mittleren von der Schule ab. Dann gibt's Mittag und Streit, wer's erste Fischstäbchen kriegt, bis die Tränen fließen und es auf der Erde liegt. Die Kleine niest mich an und hat den Mund voll dabei. Aller guten Dinge sind 3. Ich nötige sie zum Mittagsschlaf, jetzt hätte ich etwas Zeit. Der Große beichtet mir seine Geschichtsarbeit. Und jetzt hat er 3 Chaoten zum Spielen bestellt. Nicht so laut, doch als der erste Stuhl umfällt, ist die Kleine wach, der Mittlere schluchzt. Ich denk, ich soll zum Kindergeburtstag und hab noch kein Geschenk. Die Kleine steckt sich erstmal eine Erbse ins Ohr. Der Doktor ist ein Freund und nimmt uns rasch mal vor. Ich kauf schnell ein Geschenk und geb den Mittleren ab. Komm schweißgebadet raus, ich glaub, ich mache schlapp. Der Autoschlüssel weg, wie komm ich jetzt nach Haus? Nur widerwillig spuckt die Kleine ihn dann doch noch aus. Ein Nachbar grüßt nach, sie haben wohl immer frei. Aller guten Dinge sind 3. Zu Hause setzt bereits der Abendwahnsinn ein. Die Kleine rollt sich gleich mit hohen spitzen Schreien in einen Vorhang ein zu einem dicken Ballen und lässt sich samt Gardine auf den Boden fallen. Beim Großen dröhnt ohrenbetäubende Musik. Ey, Alter, bleib ganz cool, ich übe Mathematik. Der Mittlere kommt vom Geburtstag mit dem Rekord im Negerkusswettessen und er übergibt sich sofort. Der Große und die Kleine kriegen eine Stulle aufs Brett. Der Negerkusswettesser eine Schüssel vors Bett. 2 Einschlafgeschichten bei jedem von den 3. Ich selber schlafe direkt bei der Tagesschau ein. Ich schlepp mich ins Bett, die Füße schwer wie Blei. Aller guten Dinge sind 3. Meine Frau lächelt mir zu, na überleg es dir. Vielleicht sind aller guten Dinge ja auch. Ich breche zusammen, nein, es bleibt dabei. Aller guten Dinge sind 3.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Kleine Kinder, großer Anspruch lautet das Thema dieser Fokussendung und wir nehmen heute ein heiß diskutiertes gesellschaftspolitisches und psychologisches Thema in den Blickpunkt. Die außerfamiliäre Kindertagesbetreuung und wir schränken sie ein auf die ersten 3 Lebensjahre. Die Diplompsychologin und Frühpädagogin Dr. Monika Wertfein, sie lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wird im zweiten Teil dieser Sendung die Eingewöhnung des Kindes und die notwendige Qualitätssicherung bei der Betreuung von 1- bis 3-Jährigen beleuchten.
Entscheidend ist, dass die Einrichtungen eine gute Qualität haben im Sinne der Kinder, dann fördern sie auch deren sprachliche und kognitive Entwicklung. Es gibt auch Forschung, die ist relativ neu, die sogenannte Nubeck-Studie, die deutschlandweit durchgeführt wurde. Hier war der Fokus auf deutschen Familien, also mit der Familiensprache Deutsch, mit russischstämmigen Familien oder Eltern und türkischstämmigen Familien. Und die Nubeck-Studie spricht dafür, dass die außerfamiliäre Betreuung, und zwar von guter Qualität, eine kompensatorische Wirkung auf die sozioemotionale Entwicklung vor allem von Jungen mit Migrationshintergrund hat. Auch nur so eine Tendenz, aber es gibt auch andere Forschungen, die zeigt, dass die Jungs uns irgendwie, dass sie nicht so im Blick sind, dass sie sich nicht so leicht tun, mit Erzieherinnen, also mit pädagogischen Fachkräften, eine gute Beziehung aufzubauen. Also ich glaube, was wir uns da gut rausnehmen können, ist als Fachleute wirklich die Jungen besonders in den Blick zu nehmen. Das wäre, glaube ich, eine Empfehlung. Das spricht auch wieder für das Zusammenspiel von Familie einerseits, was können die Kinder in der Familie lernen, sprachlich, kognitiv und emotional? Und was können sie in der zusätzlichen familienergänzenden Einrichtung lernen? Jetzt habe ich ja gesagt, dass die Erzieherin oder Fachkraft-Kind-Beziehung eine entscheidende Rolle spielt. Und da ist ja oft die Angst, oh Gott, die nimmt mir mein Kind weg. Das ist eine Konkurrenz, die ist, dann sagt das Kind irgendwann den Vornamen der Erzieherin zu mir und so. Also manche Mütter, manche Väter kriegen da schon die Krise. Und ich kann aber sagen, keine Sorge, das ist nur ein Phänomen. Sie sind die wichtigste Bezugsperson dieses Kindes. Sie bleiben auch die wichtigste Bezugsperson, sind diese Beziehung ist einzigartig und nicht austauschbar. Da kann kommen, wer will. Alles andere ist, wir sprechen von nachgeordneten Beziehungen. Also das Kind wird nicht vergessen, dass sie die wichtigste Person sind. Da macht ihnen niemand das Feld streitig. Aber gut ist zu wissen, dass die Kinder das durchaus können, auch zu anderen Personen gute Beziehungen aufzubauen. Wir sprechen von bindungsähnlichen Beziehungen. Und die sind, was die Qualität angeht, können die unabhängig sein von dem, wie die Beziehung in der Familie ist. Das Gute ist, dass wenn vielleicht die Beziehungen in der Familie belastet sind, dass durchaus eine Fachkraft dem Kind eine gute Beziehung mit auf den Weg geben kann. Also diese Erfahrung können wir den Kindern schenken. Andererseits schenken sie uns auch diese Erfahrung manchmal. Ja, wie ich schon sagte, die Erzieherin-Kind-Beziehung kann auch eine sichere Beziehungserfahrung sein. Und das weiß man deshalb, weil man Folgendes beobachten kann. Also auch von einer Erzieherin erwarten oder bekommen die Kinder Zuwendung. Sie bekommen Sicherheit und sie haben den Effekt, dass sie Stress reduzieren, indem sie trösten, indem sie das Kind unterstützen. Das ist die eine Seite dieser Wippe, von der ich vorhin gesprochen habe, also die Bindungsseite, wenn Sie so wollen. Die Explorationsseite, da können wir beobachten, dass die Kinder in der Exploration unterstützt werden und Assistenz bekommen. Und wenn man vergleicht Eltern und Fachkraft, so kann man auch sehen, dass die Kinder die Fachkraft durchaus eher als Spielpartner sehen. Also dass es mehr die Tendenz hat, ich suche nicht ganz so viel Nähe zu dir, Einzelfälle können auch immer sein, aber sondern ich gehe zu dir, wenn ich Hilfe brauche, um weiterzukommen im Spiel, in etwas, womit ich mich beschäftige.
Der Übergang von der Familie zu einer außerfamiliären Tagesbetreuung ist von eminenter Bedeutung, betont Diplompsychologin Monika Wertfein. Die Eingewöhnungsphase ist sowohl für Eltern, aber auch für Betreuungspersonen und nicht zuletzt für das Kind enorm wichtig. An der Eingewöhnung entscheide sich die Qualität einer Betreuungseinrichtung.
Es sollte geschaut werden darauf, dass das Ganze elternbegleitet stattfindet. Hierzu gehört, dass vorab, bevor alles losgeht, eine ausreichende Information der Eltern stattfindet. Und zwar auch in dem Sinne, dass Eingewöhnung seine Zeit braucht, dass man nicht genau weiß, wie lange es dauern wird und dass es erst aufhört, wenn das Kind sich von der Erzieherin trösten lässt. Alle Abweichungen von dieser Regel macht Stress allen Beteiligten und kann dazu führen, dass dieses Projekt scheitert und den Kindern wehtut, den Eltern wehtut und die Fachkräfte unzufrieden macht. Bezugspersonenorientiert bedeutet, dass es eine Person in der Einrichtung gibt, die einerseits für das Kind eine Bezugsperson ist, aber auch für die Eltern eine feste Ansprechperson. Gute Einrichtungen haben zwei so Personen. Einmal einfach, weil man weiß, dass jemand ausfallen kann oder mal zeitweise nicht da sein muss, dann hat man noch jemanden in petto. Wichtig ist, dass diese Person, ich denke, es gibt trotzdem eine Hauptperson, nicht wechselt, vor allem in der Zeit der Eingewöhnung und die Wochen danach und nach jeder Veränderung während dieser Zeit, also ein Wochenende, ein Urlaub, Krankheit des Kindes oder der Erzieherin, kann dazu führen, dass man wieder von vorne anfangen muss und dann hoffentlich mit der gleichen Person. Das Dritte ist abschiedsbetont. Entscheidend ist, dass man sich nicht, wenn das Kind anfängt zu spielen, rausschleicht, sondern dass es ganz klar ist, ich verabschiede mich und das Kind hat noch eine Chance zu sagen, passt oder passt nicht. Und dass man auch sieht, wie reagiert das Kind. Denn sie würden Trennungsangst fördern. Sobald sich das Kind seiner Umwelt zuwendet und sie gehen weg, dann lernt das Kind, oh, sobald ich anfange zu spielen, verliere ich meine sichere Basis. Das wäre nicht so gut. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ganz entscheidend ist, also meistens dauert die Eingewöhnung 2 bis 6 Wochen. Wie gesagt, alle Abweichungen sind möglich, aber nicht nach unten. Es sollte nicht unter einer Woche dauern. Und das sage ich deswegen, weil es Kinder gibt, denen man nicht anmerkt, dass sie im Stress sind. Es gibt Kinder, die gelernt haben, nicht zu weinen, wenn ihre Mutter oder ihr Vater den Raum verlässt. Aber wir wissen, dass diese Kinder innerlich genauso unter Stress, unter Trennungsangst und Stress leiden, wie die, die es zeigen. Und jedes Kind sollte die Zeit kriegen, die es mindestens braucht. Und deswegen auch keine Trennungsversuche vor dem 4. Tag. Auch hier kann jede Abweichung viel Trennungsschmerz verursachen. Und das wollen wir ja auf keinen Fall. Das sind die entscheidenden Punkte, die einen Unterschied machen zwischen Fremdbetreuung und Betreuung durch bald vertraute Personen. Das ist das große Ziel und deswegen braucht es diese Eingewöhnungsphase, die sehr wertvoll ist und ganz viel reinlegt in das, was danach sein kann. Und das kann sehr positiv sein.
Wenn jetzt ein Kind die Eingewöhnungsphase weniger als 2 Wochen macht, hat es dann einen Schaden oder wie zeigt sich der? Also meine Tochter, die hat am 4. Tag dort geschlafen und wollte gar nicht mehr früher gehen. Also es war für mich schon fast zu schnell.
Also es kann funktionieren. Entscheidend würde ich sagen, ist dieses, lässt sie sich wirklich trösten, wenn sie in die Krise kommt und sie sind nicht da, lässt sie sich trösten von der Fachkraft dort.
Das war alles gut.
Wenn das geht, vielleicht ist das gut gegangen und es gibt dann ungefähr 6 Wochen später nochmal so einen Zeitpunkt, wo die Kinder manchmal so eine Art Rückfall kriegen. Wenn das stattfindet, dann war es auch nicht so gut. Also das würde ich so sagen. Und wenn nicht, dann sind sie ein Einzelfall, wo es funktioniert hat. Wenn ich davon spreche, dann sind es ja immer Empfehlungen, die ich sage. Weil wenn ich empfehle, dass man 2 Tage eingewöhnen soll, dann wird das flächendeckend eingeführt und dann gibt es ganz viele gestresste Kinder. Wenn es einen Einzelfall gibt, wo es gut gegangen ist, umso besser. Dann freut es mich für Ihre Tochter. Aber ich würde der Einrichtung nicht empfehlen, immer damit zu rechnen, dass es so läuft. Wenn Ihr Bauchgefühl stimmt und das Ihrer Tochter auch, dann ist es gut gegangen.
Ich arbeite jetzt als Tagesmutter seit 6 Jahren und ich habe Ihren Vortrag sehr fein gefunden, hat mir sehr gut gefallen und viele dieser Punkte lernen wir bei der Ausbildung, also von der ganzen Wertigkeit und auch das Berliner Modell wird Ihnen ein Begriff sein, wo die Eingewöhnungszeit, also auf die wir auch sehr gut eingehen und auch für uns sehr wichtig ist, das einzuhalten. Immer auch im Blick auf den speziellen Fall, wie das Kind auch darauf reagiert, aber eben auch mit dieser Rückfallsquote und ja, die Eltern auch gut informieren, ist wichtig. Und ich denke, es ist eine feine Einrichtung, weil die Kinder eben altersentsprechend nicht nur ihre Altersgruppe erleben. Also es ist unterschiedlich, oder? Also in vielen Familien sind die Altersgruppen halt von bis. Und das ist ein großer Erfahrungsschatz für die Kinder.
Ja. Und ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, das, was Sie auch andeuten, ist, bei der Eingewöhnung ist wichtig, einerseits wirklich den Einzelfall zu sehen und flexibel zu sein. Wir haben gehört, manchmal kann es auch schneller gehen und dann geht es eben schneller, wenn es für alle passt. Aber gewisse Standards auch im Hinterkopf zu haben, ne? Und über die auch vorher zu informieren und zu sagen, es kann einfach deutlich länger dauern. Und wir müssen auch sagen, es gibt manchmal Konstellationen, die nicht passen. Da muss man dann auch sagen, nach einer gewissen Weise, also dein Kind ist noch nicht so weit oder du als Mutter, als Vater bist noch nicht bereit, wirklich dein Kind in andere Hände zu geben. Und lass uns suchen nach einer besseren Lösung. Und vielleicht gibt's dann doch eine Freundin oder eher einen Familienangehörigen, der da sein kann oder so ein bisschen privater noch die Betreuung gestalten kann. Denn dieser Gruppenkontext ist tatsächlich für viele Kinder was sehr Neues. Und das Berliner Modell ist das eine, das Münchner Modell ist damit verwandt. Und im Münchner Modell gefällt mir so gut, dass tatsächlich die Rolle der anderen Kinder als die, die auch Stress reduzieren bei Trennungssituationen, noch so ein bisschen expliziter drin sind. Die beiden Modelle haben eine gemeinsame Wurzel. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern eher ein Miteinander.
Ich wollte sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz stark auch an der Haltung der Mutter oder des Vaters liegen kann. Also wenn die Mutter ein schlechtes Gewissen hat, dass sie das Kind verstellt, nennen wir das bei uns, oder? Dass das dann oft bei dem Kind auch so ankommt. Und ich erlebe es auch manchmal, dass das fast auch in der Sprache zwar das klar ist, du gehst jetzt dahin, aber in der Gestikulation, also im Halten, eine Doppelbotschaft gegeben wird. Ich lass dich nicht los, also ich halte dich immer wieder, also dann ciao, ciao. Und also so quasi, schrei doch nur ein bisschen, ich weiß, es ist ganz blöd, dass ich dich jetzt da lasse, so auf die Art. Also diese Haltung, finde ich, macht auch ganz viel aus. Da müsste man vielleicht auch den Müttern und Vätern ein bisschen helfen, dass sie auch dazu stehen können und nicht immer schlechtes Gewissen haben müssen, wenn man das Kind, das kann immer ganz toll sein, das Kind kann ja dort was viel Tolleres erleben, als ich jetzt zu Hause oder eben nicht zu Hause bieten kann, oder? Mhm. Das finde ich etwas Wichtiges noch.
Auch das denke ich, da brauchen die Eltern einfach Zeit. Wir wissen ja manchmal, dass es Unterschiede gibt zwischen Müttern und Vätern. Und es gibt das Phänomen eher aus der Praxis, ich glaube nicht so sehr aus der Forschung, dass es manchmal leichter ist, wenn die Väter die Eingewöhnung machen. Und zwar von beiden Seiten. Auch die Kinder sind es gewohnt, einen hohen Anspruch an die Verfügbarkeit der Mütter zu haben, wenn wir jetzt eher von traditionellen Rollenverteilungen ausgehen. Und bei den Vätern offensichtlich, denen ist klar, dass der nicht dauernd da ist. Und dann ist so ja eine Person natürlich leichter, wenn die dann plötzlich verschwindet, als jemand, den man eigentlich dauernd für sich hatte. Also die Kinder fordern das auch ein. Also es könnte aus der Praxis noch so ein Tipp sein, wenn man merkt, es gibt große Unterschiede, vielleicht auch anzuregen, dass der Vater es macht. Es könnte auch eine Oma machen oder so. Auch da gibt's manchmal einfach dieses Phänomen, dass das eine Person ist, wo der Anspruch der Kinder nicht so hoch ist und kann auch funktionieren. Auch das ist so eine Sache der Passung und des Einzelfalls letztendlich.
Dr. Monika Wertfein legt Wert auf eine individuell durchgeführte Tagesbetreuung. Individuell meint, wie mit den Unterschieden von Kindern und wie mit ihnen im Alltag umgegangen wird.
Also beim Essen. Was ist eigentlich, wenn ein Kind ein Essen nicht mag? Was ist mit Kindern, die länger brauchen, einzuschlafen? Was ist mit Kindern, die früher müde werden? Was macht ihr da? Aus meiner Forschung in vielen Krippen weiß ich, dass das sehr entscheidende Punkte sein können, weil diese sogenannten Tagesroutinen, das, was regelmäßig passiert, was den Kindern eigentlich viel Sicherheit geben würde, weil sie jeden Tag essen, jeden Tag gewickelt werden, jeden Tag ein Kommen und Gehen ist aus der Einrichtung, dass das oft aufgrund von personellem Mangel oder weil man denkt, das ist nicht so wichtig, hier Stress aufkommen lässt. Es kommt dann zu Essenssituationen, wo sich keiner wohlfühlt, weil irgendwie die Sauberkeit wichtiger ist als das soziale Miteinander. Oder weil es husch-husch gehen muss, weil man zu wenig Zeit eingeplant hat. Oder die Kinder schon im Strampelanzug da sitzen, weil man ja nachher schlafen muss. Also ich glaube, hier ist entscheidend, nach dem Tagesablauf auch zu fragen. Wie viel Zeit nehmt ihr euch für was? Und was macht ihr, wenn ein Kind nicht in die Gruppe passt? Also wenn es einfach andere Bedürfnisse hat? Gut wäre es im Sinne der Kinder, wenn auch ein Raum für individuelle Unterschiede da wäre. Und nach dem würde ich fragen, auch als Mutter, auch als Vater. Und das Dritte sind die positiven Interaktionen. Hier würde ich empfehlen, dass Sie einen Schnuppertag machen, dass Sie bei der Begrüßung und Verabschiedung mal schauen, wie wird mit Ihnen umgegangen, wie gehen die Kinder untereinander um, wie geht man mit anderen Eltern um. Und auch wenn ich hier ganz viele Sachen für den Kopf gesagt habe, am Ende entscheidet ihr Bauchgefühl.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie die Zusammenfassung des Vortrags und der Diskussion zum Thema »Kleine Kinder, großer Anspruch«, den die deutsche Frühpädagogin und Diplompsychologin Dr. Monika Wertfein im Rahmen der Vortragsreihe »Wertvolle Kinder« hier im Publikumsstudio des ORF in Dornbirn gehalten hat.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
In der kommenden Woche wird die deutsche Publizistin Birgit Kelle in der Fokussendung ihre Sicht zur außerfamiliären Betreuung von Kindern darlegen. Einer ihrer Aspekte ist, dass Frauen am Arbeitsmarkt benötigt werden und somit zu Hause fehlen.
Und wie kriegt man das hin, dass Frauen gleichzeitig für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und Kinder bekommen, indem sie die Kinder zwar bekommen, sie aber nicht mehr selber großziehen, sondern möglichst schnell wieder auf den Arbeitsmarkt wechseln und ihre Kinder von jemand anderem großziehen lassen. Wenn man das einmal so realisiert hat, dann sieht man, dass diese ganze Familienpolitik eben letztendlich eine Arbeitsmarkt, eine versteckte Arbeitsmarktpolitik ist, die im Prinzip reibungslose Abläufe garantieren soll, weil ein Kind, das sie mehrere Jahre zu Hause beschäftigt und sie vom Arbeitsmarkt fernhält, das verhindert eben, dass sie ihr Potenzial wieder in den Arbeitsmarkt bringen. Und deswegen haben wir so Begriffe geschaffen, wie zum Beispiel vergeudete Potenziale.
Soweit eine Vorschau auf die nächste Fokussendung mit der Buchautorin Birgit Kelle, die über elterliche Kinderbetreuung und die Anerkennung und finanzielle Absicherung von Familien und Hausarbeit sprechen wird. Tonmeister Christoph Holzer, Franz Karl Fessler sowie Johannes Schmiedl als Gestalter dieser Sendung danken für ihr Dabeisein und ihr Interesse. Erlauben Sie am Ende noch einen Gedanken an das Kind in uns zum Schluss. Was man als Kind geliebt hat, bleibt im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter, sagt der libanesisch-amerikanische Dichter und Philosoph Khalil Gibran. Schauen wir in der kommenden Woche auf unser Herz, und das Kind in uns ist ein verlässlicher Partner. Machen Sie's gut.